Herzlich willkommen bei Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Das ist ein Angebot der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und wir sollten dazu sagen, das ist zum ersten Mal eine Live-Aufnahme unseres Podcasts hier von der Frankfurter Buchmesse 2024.
Genau, die Hosts von dieser Folge, die wir hier heute live aufnehmen, sind eben einmal Hermann Eckel, Chief Digital Officer bei Architangle und selbstständiger Berater für digitale Transformationen und ich, Erik Bartoletti, Head of Business Development bei Bookwire.
Und wir sprechen heute mit Stefanie Herr, promovierte Politikwissenschaftlerin und ausgewiesene Digitalexpertin. Beim Börsenverein des Buchhandels leitet sie das Ressort Digitale Transformation. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die strategische Weiterentwicklung des Verbands bei digitalen Themen und die Analyse von Chancen und Risiken, die künstliche Intelligenz für die Buchbranche birgt. Hallo Steffi.
Guten Morgen, ihr beiden.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Lass uns doch direkt mal ganz offensiv einsteigen, Steffi. Wie innovativ ist die Buchbranche aus deiner Sicht eigentlich?
Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Vielen Dank, Erik, für die Frage. Ich würde sagen, das Bild ist sehr gemischt. Wie innovativ ist die Buchbranche? Es gibt sehr viele radikale Innovationen, die außerhalb der Branche stattfinden. Da könnte sich die Branche noch eine Scheibe davon abschneiden, aber es gibt auch sehr viele positive Beispiele. Ich denke vor allem an viele Fachverlage, die tatsächlich in der Vergangenheit gelernt haben, dass Innovation für sie ganz wichtig ist. Da gibt es eben sehr, sehr viele positive Beispiele für Innovation. Denken wir an den Spitta Verlag. Der Spitta Verlag ist für mich ein sehr gutes Beispiel davon, wie ein Fachverlag sich zu einem multimedialen Medienhaus gewandelt hat. Er nennt sich inzwischen Spitta GmbH. Und das Tolle ist, also für die, die ihn nicht kennen, der wurde 1970 in Balingen gegründet, ist ein Fachverlag für Zahnmediziner und Zahntechniker. Und in der Tat hat er seine Zielgruppe, nämlich die Zahnmediziner und Zahntechniker, nie aus den Augen verloren und hat aber ganz klar sich überlegt, welche digitalen Lösungen brauchen Zahnmediziner und Zahntechniker heute. Und das finde ich einfach, also inzwischen bietet die Spitta GmbH, jetzt muss ich auch aufpassen, wie ich sie nenne, ein ganz breites Portfolio von verschiedenen Lösungen an, Terminvergabe, Online-Learning, E-Learning-Kurse für Zahnmediziner. Und das finde ich ist sehr mutmachend, weil das zeigt, wie Content in verschiedenen Formen tatsächlich genutzt werden kann und die Zielgruppe aber nicht aus den Augen verloren wird.
Genau, also es geht eben nicht mehr nur darum, einfach ein Buch zu drucken, wie es in der Vergangenheit war, sondern die Branche diversifiziert sich, die Unternehmen, die Verlage diversifizieren sich und am Ende, das höre ich bei dir so ein bisschen raus, geht es vor allen Dingen aber immer darum, der Kunde oder der Nutzer steht im Vordergrund und da innovative Lösungen, Services, Angebote für die Menschen zu entwickeln, die man mit seinem eigenen Content erreichen möchte. Was sind aus deiner Sicht denn so die aktuellen oder die wichtigsten Innovationsthemen, die wir grundsätzlich in der Branche so haben?
Also es wird nicht überraschen, wenn ich sage, dass künstliche Intelligenz natürlich eines der Innovationsthemen schlechthin ist. Also es wird weiterhin rauf und runter diskutiert, auch wenn ich sagen würde, dass dieser KI-Hype auf jeden Fall nachgelassen hat, den wir noch letztes Jahr gespürt haben. Es gibt aber in der Branche sehr viele Prozess- und auch Produktinnovationen mit KI. Ich sehe noch ein bisschen Potenzial, was die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle angeht. Aber auch da, das wird auf jeden Fall kommen. Ich möchte aber noch auf zwei andere Trendthemen hinweisen, damit es ist nicht nur künstliche Intelligenz, sondern es gibt eben darüber hinaus auch tatsächlich noch andere Themen. Und für den Buchhandel ist weiterhin BookTok eins der Trendthemen schlechthin. Und ich finde, BookTok zeigt auch sehr gut, wie tatsächlich technologische Innovation oder in dem Fall eine neue technologische Plattform Innovationen vorantreiben kann. Also BookTok hilft einfach dem Buchhandel, aber auch Verlagen natürlich total nah dran, an der Zielgruppe zu sein und auf Basis dieser Zielgruppe dann auch neue Entscheidungen zu treffen. Und das Dritte ist, das ist jetzt keine neue Entwicklung, aber tatsächlich eben etwas, was immer noch einen sehr großen Einfluss hat. Das ist der wirtschaftliche Trend des Subscription-Business. Also Abo-Modelle spielen weiter eine ganz große Rolle. Ich habe zum Beispiel selbst kein Auto mehr, sondern ich leihe mir ein Auto, genauso wie ich mir Fahrräder leihe, wie ich mir Software leihe. Und das ist, denke ich, wirklich auch was, wo die Branche davon profitieren kann. Und das tut sie ja schon. Also ich habe da drüben am Thalia-Stand die Bücherbüchsen, Boxen gesehen, also kuratierte Bücherboxen im Abo-Modell, aber natürlich auch E-Book-Flatrate-Modelle. Das sind ja tatsächlich sehr positive Beispiele aus der Branche.
Steffi, jetzt hast du schon eine ganze Menge Highlights auch genannt. Erik, was ist denn dein persönliches Highlight in Sachen Innovation?
Es gibt viel Auswahl, sagen wir mal so. Wir haben uns natürlich hier ein bisschen vorbereitet und ich habe mir einige Gedanken gemacht. Man findet unglaublich viel Innovation in der Branche, wenn man nur hinguckt. Und ganz viele tolle Startups, die hier auch auf der Buchmesse präsent sind, was ich sehr schön finde. Ist gar nicht so einfach, sich da eins rauszupicken, aber aus verschiedenen Gründen, was mich wirklich beeindruckt hat und wo ich auch glaube, dass es wirklich einen relevanten Beitrag zur Entwicklung unserer Branche hat, ist die Absatzprognose, die es bei Pondus Radar jetzt mit dabei gibt, weil das ist einerseits ein sehr schöner Use Case für den Einsatz, den sinnvollen Einsatz von KI, der auch einen richtigen Mehrwert hat und eben nicht einfach nur einem Trend oder einem Hype hinterherläuft. Und gleichzeitig, und das hattest du auch schon angesprochen, Steffi, geht's da um Ressourcenschonung. Also wir haben das Problem, dass die Produktion von Büchern, von Printbüchern immer teurer wird. Das ist für viele Verlage eine große Herausforderung. Und es geht auch um das Thema Nachhaltigkeit. Also wie gehen wir schon mit unseren Ressourcen um. Und das ist einfach eine super Sache, wo viel zusammenkommt, viele positive Effekte. Und ja, deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönes Beispiel für Innovation, die einen direkten Mehrwert für die Nutzer hat.
Das müsst ihr eigentlich auch noch ein Highlight nennen, ne? Das mache ich jetzt auch gleich. Du hast ja schon das Stichwort KI genannt, Steffi. Und da gibt es natürlich wirklich wahnsinnig viele Entwicklungen. Und mein vielleicht persönliches Highlight ist von Springer Nature. Die haben ein oder zwei verschiedene Tools entwickelt, KI-gestützte Tools, um eben KI-generierten Content aufzudecken sozusagen. Denn für den Wissenschaftsbetrieb ist das wirklich schon jetzt ein Riesenproblem. Die werden zugeschwemmt, die Verlage, mit letztlich ja Fake-Wissenschaftsartikeln, ja, die saugut erstmal erscheinen und wie echte Forschungsergebnisse daherkommen, aber eben keine sind. Ja. Und das entsprechend schnell rauszufiltern, ist wirklich extrem wichtig für die Verlage. Und da hat eben tatsächlich auch mal einer der Verlage, gut, das ist natürlich auch kein ganz kleiner Verlag, aber eben doch hier ein etablierter Player aus der Branche heraus eben eine technische Lösung oder zwei technische Lösungen für Texte und Bilder, die KI generiert sind, entwickelt.
Ihr sprecht jetzt von Springer Nature und Pondus. Das sind jetzt zwei eher größere Player. Und das Wichtige ist, oder das Tolle in der Branche ist, dass es auch wirklich gute Beispiele von kleinen Unternehmen gibt, die innovativ sind. Ich denke da zum Beispiel an den Kraterleuchten-Verlag in der Eifel. Der Verleger hat wirklich ein ganz, ganz kleines Team von zwei Mitarbeitenden und hat es trotzdem geschafft, all seine Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und mit Hilfe von KI zu optimieren. Und das, finde ich, zeigt auch, dass es nicht immer nur eine Frage der personellen und finanziellen Ressourcen ist, sondern oft auch eine Frage des Mindsets, also einfach mal auszuprobieren und wirklich zu zeigen, ich starte jetzt einfach und gucke mir mal an, was es so für Möglichkeiten gibt. Und das muss ich sagen, ist einfach tatsächlich wovon wir in der Branche lernen können.
Ja, du sprichst gerade so einen ganz kleinen Verlag an. Ich würde ja sogar sagen, dass gerade die kleinen Verlage eben sehr innovativ sein sollten, vor allem was ihre Prozesse angeht erstmal, um das so schlank wie möglich zu machen, mit so wenig Kosten wie möglich voranzukommen. Aber wo sind denn die Hürden oder was hält denn vielleicht auch gerade die kleineren Verlage oder kleinere Buchhandlungen davon ab, innovativ zu sein? Was steht ihnen im Wege?
Also tatsächlich ist ein ganz großes Problem die wirtschaftliche Situation der kleinen Unternehmen. Also es gibt einfach sehr viele kleine Verlage und auch unabhängige Buchhandlungen, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Und wenn man, also das ist tatsächlich so, Innovation verlangt ein langfristiges Denken. Also eine Innovation ist ja nichts, was sich jetzt morgen auszahlen wird, sondern das ist tatsächlich was, wo man in die Zukunft planen muss. Und wenn ich aber tagtäglich damit beschäftigt bin, mein Geschäft am Leben zu halten und ums Überleben zu kämpfen, dann fehlt mir natürlich dieser langfristige Blick in die Zukunft. Also das ist tatsächlich ein ganz wesentliches Problem. Aber ein anderes ist tatsächlich auch, dass es in vielen Unternehmen noch keinen Platz tatsächlich für die Innovation gibt. Also du hast es ja selbst oft gesagt, Hermann, dass dir Azubis auch sagen, naja, aber wenn ich meinem Geschäftsführer von der Idee erzähle, dann wird die einfach abgewunken. Und es braucht eben Raum für Innovation und diese Innovation muss auch systematisch, methodisch angegangen werden und nicht einfach tatsächlich, ja, also genau, nur der geschäftsführenden Ebene überlassen werden. Also dieser Raum für Innovation verlangt eben auch das Zuhören jedes Einzelnen im Unternehmen. Und das ist, denke ich, was ganz, ganz wichtig ist.
Ja, also ich kann das nur unterstützen, was du gesagt hast. Ich finde, Mindset ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, sowohl für kleinere Unternehmen als auch für größere. Bei den kleinen, du hast es erwähnt, also man muss sich halt immer entscheiden, was macht man mit seiner Zeit? Investiere ich die Zeit, um jetzt kurzfristig irgendein Problem, was ich habe, zu lösen? Oder schaufel ich mir Zeit frei, um vielleicht mit einem innovativen Ansatz effizienter zu werden, Prozesse umzustellen und damit langfristig einfach mehr Möglichkeiten zu haben? Also ich finde, klar, es gibt immer die wirtschaftlichen Herausforderungen, aber ich finde, das ist durchaus auch eine Mindset-Sache. Wie möchte ich die Dinge angehen? Und das andere, was du gesagt hast, würde ich mit dem Begriff Struktur umschreiben. Also man braucht eine gewisse Art von Systematik. Wie gehe ich mit Ideen, die auftauchen, egal wo sie herkommen, ob von den eigenen Mitarbeitern aus dem eigenen Unternehmen, ob als Impulse von außen, wenn man unterwegs ist auf Konferenzen und da einfach Ideen bekommt, wie geht man dann damit um? Wie bewertet man das? Weil das habe ich in vielen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, auch gesehen. Wenn die Geschäftsführung irgendeine Idee hat, dann wird die einfach umgesetzt, egal ob sie gut oder schlecht ist. Und wenn von Mitarbeitern Ideen kommen, dann werden da ganz andere Kriterien angelegt, ob für die Umsetzung dieser Idee jetzt wirklich auch Ressourcen bereitgestellt werden. Und wenn man das transparent, wenn man das schafft, das intern transparenter zu gestalten, was sind die Kriterien, die wir anlegen an Innovationsprojekte, dann glaube ich, trägt das auch dazu bei, dass mehr Menschen im eigenen Unternehmen Innovationsideen anbringen und auch für eine Umsetzung sich einsetzen.
Und es gibt noch einen weiteren ganz wichtigen Faktor, und das ist tatsächlich eine Kultur des Scheiterns zu etablieren. Also es gibt leider weiterhin ganz viele Unternehmen, in denen Fehler absolut vermieden werden. Und ich habe, bevor ich beim Börsenverein angefangen habe, ein kleines Team geleitet bei einem Kinderhilfswerk, und wir hatten tatsächlich das Leitmotto Never waste a crisis, also lass keine Krise verziehen oder vergehen, ohne dass du davon was gelernt hast. Und das ist tatsächlich für mich weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Motto, weil das besser ist, tatsächlich Dinge einfach mal anzugehen und auszuprobieren und eben auch Fehler zu machen. Aber diese Fehler sind okay, weil ich nur durch Fehler eben auch Innovationsbereitschaft zeigen kann. Also das ist für mich, denke ich, schon auch ein wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Ich habe das Gegenteil erfahren, ja, in früheren Jobs als Geschäftsführer, dass man eben aufgefordert war, die eine Idee zu finden, ja, die jetzt doch wirklich der absolute Bringer ist, und die dann umzusetzen. Und ich musste da quasi mit Blut unterschreiben, dass das auf jeden Fall auch ein Erfolg wird, was man natürlich im Vorhinein nie wissen kann bei einer neuen Entwicklung. Und es gab kein Verständnis dafür, dass es eben einfach so ist, dass man mindestens 10 Ideen braucht, die man früher oder später irgendwann absägt, um dann mit der einen Idee irgendwann auch auf den Markt zu kommen. Oder vielleicht sogar ein Verhältnis von 1:20 oder noch schlimmer. Also Bosch zum Beispiel oder andere große Firmen, die machen das eben sehr systematisch. Die haben dann ihre internen Accelerators und die sägen systematisch ganz viele Ideen auch bewusst schnell wieder ab, um dann, was weiß ich, von 150 oder 180 Ideen, wo dann wirklich verschiedene Teams dran arbeiten, am Ende nur 10 oder 15 auch wirklich bis zur Marktreife gelangen zu lassen und dann im Markt real sozusagen zu testen. Und davon funktionieren dann vielleicht auch längerfristig wiederum nur 3.
Ja, der Ausschuss ist groß, aber ich finde auch die Projekte oder die Ideen, die es nicht bis zur Marktreife schaffen, also das sehe ich ja bei meiner eigenen Arbeit. Ich würde auch sagen, vielleicht 1 von 10 Ideen setzen wir um und nicht mal davon funktionieren dann am Ende auch alle so, wie wir uns das vielleicht vorher vorgestellt haben. Aber, und das passiert mir immer wieder, auch Projekte, die wir nicht umgesetzt haben oder die wir ab einem gewissen Punkt sein gelassen haben, es kommt immer wieder. Also man hat irgendwann eine andere Idee und dann erinnert man sich dran, da haben wir doch schon mal was nicht gemacht oder haben da schon mal an Dingen eine Zeit lang gearbeitet, um sie dann zu lassen. Jetzt kann ich die Erfahrungen, die ich in dem Projekt gemacht habe, wieder nutzen, um was Neues zu machen. Also das finde ich immer ganz wichtig. Das ist dann, ich würde das nicht direkt als Scheitern bezeichnen, aber alles, was man macht, hilft einem und trägt zur Erfahrungsbildung bei. Das finde ich sehr wertvoll in der eigenen Arbeit.
Genau. Und dann wird man eben auch immer schneller und immer zielgerichteter und weiß schon immer schneller auch, welche Fallen man vermeiden muss und so weiter.
Das ist wie ein Muskel, muss man trainieren.
Ganz genau, sehr, sehr schöner Vergleich. Steffi, jetzt haben wir dich natürlich hier als Angestellte der Geschäftsstelle im Börsenverein eingeladen, als Vertreterin des Verbands sozusagen. Wie hilft denn der Verband denjenigen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie Bookwire auch eben keinen Business Development Manager oder keine Abteilung für Business Development haben?
Also ein ganz entscheidender Punkt ist tatsächlich der Ausbau des Netzwerks. Also es gibt ja tatsächlich Studien darüber, dass Austausch, kollegialer Austausch auch innerhalb einer Branche Innovation fördern kann. Einfach auch gerade deshalb, weil Ideen Raum haben müssen, um zu entstehen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist aber tatsächlich auch, dass eine Atmosphäre von Vertrauen, also wenn arbeite ich in einer Atmosphäre, bei dem ich auch weiß, ah, da ist ja ein Kollege eines anderen Unternehmens, dem kann ich auch eine Idee einfach mal vorstellen, dass das tatsächlich eben ja auch was ist, was die Risikobereitschaft erhöht und dadurch auch wieder Innovation stärkt. Und deswegen, also Netzwerk und Austausch ist tatsächlich das, was der Börsenverein auf jeden Fall anbietet, in den IGen beispielsweise wie in der IG Digital. Es sind aber tatsächlich auch ganz konkrete Unterstützungsangebote, die wir als Börsenverein machen. Also wir bieten Webinare an, wir haben gerade eine neue Webinarreihe zum Thema künstliche Intelligenz gestartet, die sich sowohl an Verlage als auch an Sortiment richtet. Und Ziel ist da immer wirklich die Hemmschwelle auch zu senken, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen und wirklich einfach mal auszuprobieren. Dann gibt es natürlich im digitalen Wissenshub des Börsenvereins ganz viele Tipps zum Thema Innovation, auch dank eurer Peer Group. Es gibt den Innovations-Quick-Check der Peer Group Business Development, der wirklich ein ganz, ganz tolles Tool ist, um eigene Ideen erstmal auf den Prüfstand zu stellen, sich zu fragen, was ist denn meine Zielgruppe? Was will ich mit diesem Produkt oder mit dieser Idee überhaupt? Und soweit ich weiß, wird auch nächste Woche ein neues White Paper der Peer Group Business Development verfügbar sein, bei der es um die Wirtschaftlichkeit von Innovationsideen geht. Also auch hier ganz konkrete Hilfe für unsere Mitglieder. Wir haben außerdem ja im Börsenverein den Startup Accelerator Content Shift und hier ist tatsächlich die Idee, dass wir Startups die Möglichkeit geben wollen, in die Branche einzusteigen und auch den Kontakt zwischen etablierten Mitgliedern der Branche mit Startups zu verstärken, weil natürlich neue Geschäftsideen Startups frischen Wind mit in die Branche bringen. Also auch das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Innovation fördern kann. Und es gibt eben eine ganze Reihe solcher Angebote, die ganz konkreten Nutzen stiften für die Mitglieder.
Ja, dann sollten wir natürlich auch noch die Taskforce IT-Standards nennen, ganz wichtig. Und ihr sagt es jetzt beide schon, ja, Stichwort Kooperation, Stichwort Vertrauen, vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Branche. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, wie das gelingt und was auch tatsächlich sehr, sehr konkret dann gerade kleineren und mittleren Verlagen jetzt in dem Fall erstmal helfen kann, weil dort ja Prozesse erarbeitet werden, wirklich ganz, ganz konkret. Also wie geht das? Also wie ist der Prozess vom Manuskripteingang, der übergeordnete Prozess, der vom Manuskripteingang bis zum Druck untergliedert in Einzelprozesse in der Produktion, im Lektorat, bis hin dann natürlich dann auch im Marketing und zwar technisch so umgesetzt, dass auf der Grundlage dieser modellierten Prozesse dann auch direkt Software programmiert werden kann.
Genau, du sagst es, Hermann, also die Taskforce IT-Standards schafft eine gemeinsame Sprache für Verlage und Dienstleister und hat so das Ziel, IT-Technologien einzuführen, schneller, effizienter, ohne monatelang oder teilweise sogar jahrelange Vorarbeit. Und auch das ist, glaube ich, wichtig für Innovation, dass wir Hürden abbauen, dass wir tatsächlich Lust schaffen, was Neues auszuprobieren. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt dabei.
Ja, und am Ende des Tages den Verlagen damit auch die Möglichkeit zu geben, sich wieder auf das eigentliche Geschäft, also das, was ein Verlag ausmacht, konzentrieren zu können. Also man gründet ja keinen Verlag, um sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Software-Tools auseinandersetzen zu müssen, sondern weil man tollen Content produzieren will, weil man interessante Bücher machen möchte. Und wenn man Standards etabliert und eben über die Unterstützung durch die Taskforce IT-Standards sich damit eben Freiräume schaffen kann, dann ist das, glaube ich, ein sehr schönes Signal an die Branche. Man kann viel Kopfschmerz loswerden, den man so hat mit den administrativen Prozessen und sich wirklich wieder auf die Inhalte konzentrieren.
Genau, da sind wir wieder bei der Wirtschaftlichkeit, also der Struktur, wie du es vorhin auch genannt hast, dass wir eben tatsächlich also Raum schaffen für neue Ideen, Raum schaffen für sich tatsächlich kurz hinzusetzen und zu fragen, okay, wo will ich denn im nächsten Jahr sein, weil eben die Infrastruktur vor Ort einfach gegeben ist und ich mir um die keine Sorgen mehr machen muss, ja.
Ein sehr schönes Stichwort, also das ist schon eine ganze Menge, was der Börsenverein offensichtlich macht, um Innovationen in Mitgliedern unserer Branche, in Branchenunternehmen zu fördern. Aber man kann ja immer noch mehr machen. Was habt ihr denn für die Zukunft so vor? Was Können wir vielleicht in den nächsten Jahren da noch erwarten, was da noch dazukommt? Kannst du da irgendwie einen Ausblick geben?
Es ist eher das Problem, dass wir zu viele Ideen haben, als dass wir zu wenige haben, weil man tatsächlich ja dann immer neu priorisieren muss. Aber das ist tatsächlich auch
was. Das geht, glaube ich, allen so, die sich mit Innovation beschäftigen, ja.
Genau, also mir macht es sehr viel Spaß, auch immer zu überlegen, was könnten unsere Mitglieder jetzt brauchen? Was sind neue, frische Ideen? Und die Herausforderung ist dann eben tatsächlich zu priorisieren und sich ganz genau darauf zu besinnen, was bringt denn den größten Mitgliedern Nutzen? Und zwar, wir sind ja ein Drei-Sparten-Verband, eben auch für alle drei Sparten. Was ich aber klar sagen kann, ist, dass wir das, was wir machen, noch intensiver machen werden in der Zukunft. Also ich denke, wir machen vieles schon sehr gut und sind da auf einem guten Weg. Und das sage ich nicht, weil ich von meiner eigenen Arbeit überzeugt bin, sondern das sage ich, weil ich von unseren Mitgliedern viele positive Rückmeldungen bekomme auf das, was wir schon tun. Aber wo wir auf jeden Fall noch Potenzial sehen, ist, dass wir viele unserer Angebote noch ausweiten können. Also schauen wir uns zum Beispiel mal die Webinare an, die wir in der letzten Zeit gegeben haben. Wir hatten bei jedem Webinar in der Regel über 150 Anmeldungen. Und jetzt gerade zum Beispiel bei der Taskforce IT-Standards, die im September wieder getagt hat und eben in einem Webinar Lösungen für die Einführung von Software präsentiert hat. Und da ist, denke ich, jetzt der nächste Schritt, einfach das, was es braucht für die Branche, zu selektieren. Also stärker auch auf tatsächlich verschiedene Expertenniveaus Angebote zu machen. Also beispielsweise zu sagen, es gibt ein Webinar für Anfänger, die jetzt noch bei keinem Webinar dabei waren, wo wir einfach die Grundlagen nochmal erklären. Aber es gibt dann eben auch ein Deep Dive, bei dem es tatsächlich stärker Workshop-Charakter hat. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Taskforce IT-Standards, sondern das betrifft genauso auch das Thema künstliche Intelligenz. Also es wird immer stärker einfach die Herausforderung sein, die Leute genau auch bei dem Wissensstand abzuholen, den sie jetzt haben. Das ist, denke ich, eben immer mit Bezug auf, was bringt den größten Mitgliedern Nutzen.
Ja, und ich denke auch, was immer hilft, ist das, was wir hier zum Teil ja jetzt auch machen, nämlich drüber reden. Also mein Eindruck ist, der Börsenverein macht unglaublich viele tolle Dinge, aber es kommt noch gar nicht unbedingt bei allen Mitgliedern immer so an. Und deswegen finde ich das schön, dass wir hier jetzt auch die Gelegenheit gut nutzen können, das nochmal aufzuzeigen, dass es da schon ein großes Angebot gibt, was man einfach wahrnehmen sollte, um sich eben auch die Unterstützung des Börsenvereins da zu sichern.
Ja, also genau, wenn ich mir eine Sache für die Zukunft wünschen dürfte, dann wäre das eben, dass Mitglieder auch die Angebote, die wir haben, noch stärker wahrnehmen und tatsächlich nutzen und auch mit uns ins Gespräch gehen und uns Feedback geben dazu, was es noch braucht, wo Ausbaubedarf besteht und was sie sich genau wünschen.
Ja, was glaubst du, könnten wir wiederum noch als Branche von anderen Branchen lernen? Also du wünschst dir so ein paar Dinge. Gibt es da Dinge, die wir uns eigentlich leicht abschauen könnten von anderen Branchen?
Also ich glaube, wir könnten uns auf jeden Fall den Mut zur Veränderung von anderen Branchen abschauen. Also tatsächlich einfach mal kleine Schritte in die richtige Richtung gehen, nicht diesen Riesenberg vor sich sehen, sondern einfach mal Dinge auszuprobieren. Das ist der eine Punkt. Aber zum anderen glaube ich auch tatsächlich, gibt es nicht die eine Branche, von der wir uns Dinge abschauen können, sondern ich würde tatsächlich dazu raten, immer die Augen offen zu halten, was es Neues, Innovatives gibt, weil man sich eigentlich von jeder Innovation was abschauen kann. Und sei es nur die Art und Weise, wie Projekte aufgezogen werden oder wie die Zielgruppe in den Blick genommen wird. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, ihr müsst auf jeden Fall auf die oder die Branche schauen, sondern haltet einfach insgesamt die Augen und Ohren offen und informiert euch, was es Neues gibt. Man kann auf jeden Fall immer von anderen lernen.
Und ich finde es auch wichtig, wirklich außerhalb der eigenen Branche zu schauen. Nicht, dass die andere Branchen so wahnsinnig viel innovativer wären als die Buchbranche, das will ich damit gar nicht sagen, sondern es hilft einfach, wenn man auf neue Ideen, auf neue Ansätze kommen möchte, den Blickwinkel zu ändern und das Ganze eben mal aus einer anderen Richtung zu betrachten. Und da ist mir das schon sehr häufig so gegangen, wenn ich schaue, wie macht die Filmbranche das beispielsweise oder wie machen auch Industriebranchen, also Automobilbranche oder Chemiebranche, wie gehen die gewisse Themen an, dass man einfach auf neue Ansätze und neue Perspektiven kommt? Das kann sehr helfen.
Ja, aber wir haben ja schon festgestellt, wir sind ja in der Tat durchaus gar nicht so wenig innovativ und auch der Börsenverein, die Geschäftsstelle, tut einiges dafür, um das zu unterstützen. Was macht dir dabei in deinem Job am meisten Spaß, Steffi?
Ich liebe es tatsächlich, die Unternehmen der Branche in die Zukunft zu begleiten. Also ich finde es eine ganz, ganz tolle Chance, an der Stelle, an der ich arbeite, mit so vielen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen und Playern der Branche zu tun zu haben, so vielen verschiedenen Themen tatsächlich zu tun zu haben, aber auch Veränderungen so zu gestalten, dass man auf dem Weg niemand verliert. Und ich glaube, das war auch tatsächlich der Grund, warum ich mich beim Börsenverein damals beworben habe, weil ich es so wichtig finde, dass man Ressentiments abhaut, dass eben nicht das Digitale das Böse ist. Ich bin jetzt Ressortleitung für digitale Transformation und ich möchte gerne tatsächlich Angst nehmen. Was mir außerdem viel Spaß macht, ist, dass ich in meinem Beruf große Gestaltungsfreiheit habe. Ich kann sehr viel mitgestalten. Das ist tatsächlich einfach was, was mir Spaß macht. Ich kann Ideen mit einbringen. Ich werde gehört. Auch das ist ja eben was, was wir schon hatten. Also wann funktioniert Innovation, wenn wirklich alle gleichermaßen Gehör bekommen? Und das ist eben, denke ich, auch eine der Stärken, so wie der Börsenverein im Moment aufgebaut ist, dass wir als Mitarbeitende eben den direkten Kontakt zu unseren Mitgliedern haben und demnach auch Ideen einbringen können. Also ich habe jetzt für mich festgestellt, ich brauche für die Zukunft beispielsweise ein stärkeres technisches Verständnis von künstlicher Intelligenz und schwupps kann ich eine Fortbildung zum Thema Technologien, technologische Grundlagen von KI machen. Das ist tatsächlich einfach was, was ich sehr mag, sehr genieße und wo ich auch sehe, wenn wir immer wieder an den Mitgliedernutzen denken, dann ist das letztendlich auch das, was uns im Börsenverein weiterbringt.
Wir sind ja hier im Azubistro, also beim Nachwuchs der Branche. Würdest du auch aufgrund dessen, was du uns gerade erzählt hast, sagen, dass das auch insgesamt für die Branche wichtig ist, um nach wie vor Talente, junge Talente für die Buchbranche zu begeistern? Also wir können ja nicht weiter innovativ bleiben, wenn wir nicht auch die richtigen Leute dafür haben.
Ja, also ich glaube, das ist nicht nur in die eine Richtung richtig, was du gesagt hast, sondern es gilt für beides. Also zum einen sind, denke ich, innovative Unternehmen attraktiver für Nachwuchs und Fachkräfte, weil man mit Innovation auch eine moderne Arbeitskultur verbindet, beispielsweise, weil man auch das Gefühl hat, okay, das ist ein Unternehmen, das mich in die Zukunft begleiten kann, wo ich eigene Ideen mit einbringen kann. Aber zum anderen ist es natürlich auch für Unternehmen ganz wichtig, dass sie junge Nachwuchskräfte rekrutieren, akquirieren, weil letztendlich auch, da sind wir dann bei multidisziplinären Teams. Also es ist ja tatsächlich, je gemischter ein Team zusammengestellt ist, desto innovativer ist das Team, weil es unterschiedliche Perspektiven sind, die mit eingebracht werden können. Deswegen ja, es braucht Innovation, es braucht aber auch den Nachwuchs für Innovation.
Ja, und ich würde gerne auch nochmal betonen, was du gerade schon vorher gesagt hattest, nämlich zu dir selber. Du merkst, Mensch, ich brauche hier ein besseres technisches Verständnis von künstlicher Intelligenz und so ist es generell. Ich glaube, wir alle in der Branche brauchen immer mehr Technologie-Know-how, technologische Expertise, um unseren Job zu machen. Ja, sowohl am einzelnen Arbeitsplatz, um jetzt eben zum Beispiel ChatGPT oder was auch immer zu benutzen, aber auch um dann eben die übergeordneten Zusammenhänge besser zu begreifen und Dinge zu automatisieren, Prozesse zu automatisieren, mehr datengestützt zu arbeiten. Das würde ich zum Beispiel auch noch hinzufügen wollen, wenn bei der Frage, was können wir von anderen Branchen lernen? Das sind andere Branchen sicherlich weiter als zumindest viele Unternehmen bei uns in der Branche, was das datengestützte Agieren angeht, ob das nun Marketing ist oder eben auch Produktentwicklung, wirklich zu checken, okay, welche Produkte werden denn in welchem Umfang wie, von wem genutzt, welche Features von irgendeiner App, ja, bringt das überhaupt, was wir da entwickelt haben oder nicht? Und da würde ich mir persönlich auch wünschen, dass wir so als Branche, jetzt mal ganz sehr stark generalisiert, noch mehr kundenzentriert agieren und weniger produktverliebt sagen, Mensch, aber das ist so schön und das muss unbedingt genauso sein, ja, weil die Autorin oder der Autor das so will und möglicherweise wollen das aber die Kunden leider gar nicht.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch tatsächlich was, also ich komme eben nicht aus der Branche, ich habe keine Buchwissenschaft studiert, ich bin erst seit 3 Jahren beim Börsenverein, das heißt tatsächlich, ich habe immer noch einen ziemlich frischen Blick auf die Branche, würde ich sagen, und das erstaunt mich immer wieder, wie wenig datenbasiert Entscheidungen getroffen werden, weil das außerhalb der Buchbranche in vielen Bereichen was ganz, ganz Selbstverständliches ist, dass man sich die Daten anschaut, aber auch da muss ich sagen, beobachte ich in den letzten 3 Jahren eine wahnsinnige Entwicklung tatsächlich hin zu datenbasiertem Arbeiten. Und zwar nicht nur in Verlagen, sondern auch im Buchhandel, die sich Gedanken darüber machen, wer sind ihre Kunden. Und die haben natürlich ein Wissen darüber, wer ihre Stammkunden sind, aber dieses Wissen eben jetzt tatsächlich auch mit diesen Daten untermauern und Entscheidungen auf Basis dieser Daten treffen. Das ist was ich extrem gut finde. Aber du hast recht, Hermann, auch das ist ein Bereich, der noch ausgebaut werden kann. Aber ich sehe da auf jeden Fall den Trend in die richtige Richtung.
Sehr schön. Wollen wir schon zur Schlussrunde kommen?
Ja, gerne. Ich würde tatsächlich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn es für euch in Ordnung ist, weil mir eine Sache einfach noch wichtig ist zu erwähnen. Ich glaube, tatsächlich ist es, wenn man über Innovationen spricht, ganz oft so, dass man eben Verlage im Blick hat oder Dienstleister der Branche. Und ich möchte wirklich nochmal betonen, dass die Innovation auch im Buchhandel liegt. Also wenn ich mir Gedanken darüber, in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was war denn das Innovativste, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das Innovativste, was ich im letzten Jahr gesehen habe, war keine Produktinnovation oder Prozessinnovation, sondern das war tatsächlich eine Social-Media-Marketing-Aktion der Buchhandlung Reufels aus Koblenz. Ihr habt bestimmt alle das Robert-Duchstein-Video gesehen. Für die, die es nicht kennen, Robert-Duchstein, der Inhaber der Buchhandlung, rauscht mit dem Autoscooter durch den Buchhandel zu Apache 207, im Apache 207-Style. Und es war einfach wirklich eine ganz großartige Aktion, muss ich sagen. Und was mir daran so gut gefallen hat, und jetzt sind wir nicht beim datenbasierten Arbeiten, aber nochmal bei diesem Customer-Centricity, der Kundenzentriertheit. Genau, tatsächlich hat er seine, es war ja nicht nur Robert Duchstein alleine, sondern das Team von Reufels seine Zielgruppe wahnsinnig in den Blick genommen und sich überlegt, was können wir machen, um diese Zielgruppe mit Humor zu erreichen. Und das ist ihnen mit diesem Video wahnsinnig gut gelungen. Das finde ich tatsächlich immer noch sehr bemerkenswert, weil es auch eine große Risikobereitschaft mit sich gebracht hat. Also das hätte ja auch total schief gehen können. Er hätte sich total blamieren können. Das hat er nicht. Im Gegenteil, er hat sich Partner, also in dem Fall ja eine, sind wir hier in der richtigen Halle, eine New Adult-Autorin als Partnerin mit an Bord geholt, die für Reichweite gesorgt hat. Und deswegen tatsächlich nochmal mein Plädoyer, die Innovation findet auch im Buchhandel statt.
Ja, und ich möchte da was hinzufügen, und zwar nicht nur generell im Buchhandel, sondern auch bei kleinen, unabhängigen Buchhändlern, die jetzt also von der Größenordnung, Umsatzgrößenordnung mal viel kleiner sind als Reufels. Man kann eben wirklich sehr viel machen. Da kommen wir wieder zu dem zurück, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich Stichwort Mindset. Ja, kleine Buchhandlungen haben teilweise schon vor Jahren angefangen, ihre Buchhandlungen zu öffnen für Gruppen, die da einfach mal eine Nacht übernachten. Ja, von Samstag auf Sonntag teilweise sogar noch Catering bekommen, wenn sie das möchten, und dann natürlich da so eine Nacht in der Buchhandlung verbringen können. Und für Bücherliebhaber und Liebhaberinnen, wie wir das sind, ist das natürlich großartig, ja, diese Vorstellung, in einer Buchhandlung zu übernachten. Oder sie haben Bücherabos, du hast es vorhin genannt, Beispiel Thalia. Auch da, kleine Buchhandlungen machen das teilweise schon viel länger. Das heißt, es geht gar nicht darum, Riesenbudgets zu haben, mit viel Technologie zu arbeiten, auch wenn wir gerade den Wert oder die Rolle, die wichtige Rolle von Technologie betont haben. Gleichzeitig kann man ganz vieles auch mit ganz wenig Technologie machen, also quasi so Low-Tech-mäßig einen Start bringen. Hauptsache, das sind wir wieder bei dem Stichwort Kundenzentrierung, Hauptsache es ist wirklich an den Kunden und deren Bedürfnissen orientiert.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Reufels-Beispiel von mir vielleicht auch zu groß für viele Player der Branche erscheint. Es muss natürlich nicht lange, also noch lange nicht tatsächlich jede Buchhandlung sich einen Autoscooter organisieren und einen aufwendigen Videodreh, sondern Innovation kann eben tatsächlich auch das Bücherabo sein oder der Leseclub, den ich vor Ort gründe. Das kann eine innovative Veranstaltung sein, indem ich mit anderen Playern aus der Stadt zusammen kooperiere. Also es gibt wahnsinnig viele Beispiele für Innovationen, die zum einen nicht digital sind. Es gibt natürlich auch analoge Innovationen und zum anderen aber auch, die sehr niedrigschwellig sind. Also die eben jetzt nicht so, da sind wir wieder am Anfang, nicht so diese radikale Innovation. Vielleicht braucht es die auch überhaupt nicht in der Buchbranche. Vielleicht ist es okay, dass wir auf externe Entwicklungen reagieren. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns vor Augen führen, jeder von uns kann innovativ sein, wenn er sich traut.
Absolut. Und ihr habt jetzt mehrfach beide schon das Wort Kundenzentriertheit gesagt. Und dazu gehört eben, dass man weiß, wer ist eigentlich mein Kunde, dass man mit den Kunden ins Gespräch, in den Austausch geht und herausfindet, was wollen die eigentlich, was ist denen wichtig, wo kommt es drauf an. Und ich denke, da wird man, kann ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung sagen, oft überrascht, was dann eben auch neue Möglichkeiten eröffnet, vielleicht mit ganz einfachen Mitteln, was Schönes für die eigenen Kunden zu machen und sie damit auch viel näher an sich zu binden. Aber das Wichtige finde ich, man sollte mit ihnen reden.
Ja, und ich glaube, dieses Reden auch tatsächlich institutionalisieren. Ne? Also ich kenne viele Unternehmen, die tatsächlich Fokusgruppen nutzen als Marktforschungsinstrument. Die, also im Design Thinking gibt es ja klassische Phasen, wie man Ideen generiert und dann aber auch ganz schnell sozusagen am Mann und an der Frau testet, indem man tatsächlich mit einem sehr, sehr niedrigschwelligen Prototypen direkt schon rausgeht auf die Straße, sich Feedback holt. Und das ist wirklich auch was, wo ich ein sehr großes Potenzial für unsere Branche sehe, dass wir uns oder die Unternehmen der Branche sich enger an die Zielgruppe binden, das Gespräch viel stärker suchen, Dinge direkt testen und so einfach auch wirklich dran sind an dem, was die Zielgruppe braucht.
Ja, Kundenzentriertheit. Jetzt nochmal die Lieblingsinnovation außerhalb der Branche, eure persönliche oder unsere jeweils persönliche Lieblingsinnovation außerhalb der Branche. Möglichst kundenzentriert. Steffi, du bist die Erste.
Also ich wusste nicht, dass es eine Lieblingsinnovation außerhalb der Branche sein muss. Ich habe auch eine außerhalb der Branche. Meine Lieblingsinnovation innerhalb der Branche ist tatsächlich das Lesebändchen. Also ich saß gestern Abend im Bett, habe das Lesezeichen nicht gefunden. Ich finde dieses Lesebändchen als Lesezeichen im Buch einfach wahnsinnig genial, weil es mich genau da abholt als Leserin, wo ich bin. Meine Lieblingsdigitale Innovation außerhalb der Branche ist tatsächlich vielleicht der QR-Code. Und zwar, weil, also tatsächlich muss ich sagen, ich hätte den QR-Code vor ein paar Jahren, jedes Mal, wenn mir jemand mit dem QR-Code kam, habe ich gesagt, ach kommt Leute, lasst es, was für ein Quatsch. Ich habe den tatsächlich komplett, ihr lacht, genau, ich habe den QR-Code tatsächlich vor einiger Zeit wiederentdeckt und muss sagen, dass ich ihn inzwischen extrem großartig finde, weil er nämlich genau das macht. Er setzt den Kunden in den Mittelpunkt und es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man den QR-Code einsetzt. Also es gibt natürlich jetzt nicht die eine Einsatzmöglichkeit, aber wenn ich ihn richtig einsetze, dann kann ich damit einfach tatsächlich das Leben so viel leichter machen, indem ich bargeldlos bezahle, indem ich Produktinformationen abrufe, indem ich schnell eine Speisekarte aufrufe. Also es gibt wirklich tatsächlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten des QR-Codes. Deswegen meine Lieblingsinnovation außerhalb der Branche, der QR-Code.
Ja, ich bin über was sehr Schönes gestolpert. Ich stolper ja natürlich dauernd über irgendwelche Sachen. Man kriegt ja auch so einen Blick. Ne? Das ist so ähnlich wie, wenn man, keine Ahnung, heiratet. Da sieht man natürlich überall nur noch alle möglichen Dinge, die irgendwas mit Tochter zu tun haben. Und so geht es mir mittlerweile mit Innovationen. Wenn ich irgendwas sehe, beziehungsweise ich sehe eben dauernd irgendwas Schönes, Interessantes. Und so habe ich, glaube ich, in der vorletzten Woche in den sozialen Medien ein wirklich sehr anrührendes Video gesehen von einer wunderbaren Innovation, die nun wirklich kundenzentriert ist, wie es kundenzentrierter gar nicht geht. Und zwar gibt es ein Krankenhaus, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, das ist auch völlig egal, ein Krankenhaus, Kinderkrebsstation, die haben da ein Dreirad entwickelt mit so einem angebauten Infusionsständer. Jetzt können diese Kinder, die da wochenlang und monatelang sind und wirklich schwer erkrankt sind, wenigstens sich mit dem Dreirad durch das Krankenhaus bewegen mit dem Infusionsständer dran. Das finde ich mega.
Also was mir tatsächlich jetzt so als erstes in den Kopf kommt, was ich nach wie vor, auch wenn es, also es verbindet so einiges, weil es ist eigentlich ein Projekt, was am Ende gescheitert ist, aber ich finde es trotzdem eine wahnsinnig tolle Innovationsidee, und zwar Sono Motors. Weiß nicht, ob ihr das kennt, ist auch ein deutsches Startup, was ein Elektroauto entwickelt hat, was sich selbst lädt. Also es ist komplett mit Solarzellen voll.
Ja,
und
ich erinnere mich.
Die Idee ist, dass man das Auto nicht mehr irgendwo zum Laden anstecken muss, sondern es sich eben selbst durch Bewegung und durch die Sonne lädt. Und am Ende hat es nicht geklappt. Also sie machen, das Startup macht jetzt was anderes. Sie haben da lange dran entwickelt. Aber ich finde es trotzdem einfach grandios, wie man als kleines deutsches Team es einfach sehr mutig mit einer sehr innovativen Idee, mit der ganzen großen internationalen Automobilbranche aufnimmt und gezeigt hat, auch wenn es am Ende jetzt nicht massentauglich wurde, es geht. Wenn man nur will, kann man unglaublich viel erreichen. Und deswegen finde ich das eine tolle, tolle Sache.
Das ist in der Tat ein super Beispiel, genau für das, was du vorhin schon erwähnt hattest, dass man nämlich aus dem Scheitern lernen kann. Also eine Freundin von mir hat dort gearbeitet, tatsächlich.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Und ja, das Auto hat nicht funktioniert, das haben sie nicht umsetzen können, aber die Solarpanels, die sie dafür entwickelt haben, beziehungsweise ja eigentlich so eine Art Solarpanel-Haut, ja, für das Auto, das wird mit Sicherheit, also ich bin wirklich sehr sicher, dass sich das am Ende durchsetzen wird, zum Beispiel für Busse oder LKWs eben obendrauf, ja, dass das Material einfach aus Solarzellen bestehen wird. Und das insofern wird dann eben irgendwas Gutes bei rausgekommen sein. Aber ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Steffi, hast du noch ein letztes Wort, was du uns mit oder der Branche mitgeben möchtest?
Also die Beispiele, die ihr jetzt nochmal gebracht habt, die finde ich zeigen auch, dass jede Innovation auch seine Zeit hat. Also der QR-Code, wie gesagt, vor 5, 6 Jahren habe ich ihn schon abgeschrieben, hat vor allem auch durch die Corona-Pandemie tatsächlich einen Comeback erfahren. Auch das Auto, Erik, von dem du sprachst, vielleicht kommt seine Zeit noch. Und das, denke ich, sollte uns allen Mut machen, weiter dran zu bleiben und Dinge einfach auszuprobieren.
Hervorragend. Ein schöneres Schlusswort hätten wir uns nicht wünschen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Steffi. Es war uns eine große Freude und ich hoffe auch fürs Publikum waren ein paar Anregungen mit dabei. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank, Steffi.
Ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.